Ja, ihr Lieben, ich möchte heute fortsetzen meine Predigt, die ich vor 2 Wochen begonnen habe. Damals habe ich gesagt, dass ich noch einen zweiten Teil machen möchte. Und zwar geht's um das Thema die Treue Gottes. Ich habe versucht beim ersten Mal, im ersten Gottesdienst vor 2 Wochen, dieses Thema darzustellen an der Treue Gottes an seinem Volk Israel. Es ist gerade die Geschichte Gottes mit seinem Volk, die in besonderer Weise auch zum Ausdruck bringt, was Treue im Grunde genommen meint. Wir müssen uns immer vor Augen halten, dass Gott sein Volk Israel berufen hat mit einem Zweck. Und zwar vor allem, um sich selbst zu offenbaren der ganzen Welt. Also er offenbart sich Israel, um durch Israel hindurch sich der ganzen Welt zu offenbaren. Und was offenbart er? Er offenbart sein Wesen und er offenbart sein Heil. Und da eines der Dinge, die am stärksten in der Geschichte Israels hervorkommen aus dem Wesen Gottes, ist seine Treue. Und Israel durch Jahrtausende hindurch, und wir können jetzt schon zurückblicken, wirklich Jahrtausende, wir haben sozusagen einen viel größeren Überblick über das, was es heißt, dass Gott seinem Volk treu ist. Und aus dem heraus können wir auch die Treue Gottes ermessen an uns. So wie Gott sich an Israel erweist, so erweist er sich an uns. Und auch deswegen, weil wir ja als Gläubige in diesen edlen Ölbaum Israel eingepfropft sind. Deswegen gilt das, was Israel gilt, auch alles das, was er ihm verheißen hat, alles das, was er dem Volk Israel gegeben hat, auch uns. Und heute, ich habe letztes Mal eben über die Treue Gottes an Israel gesprochen und was diese Treue meint im Zusammenhang mit dem Volk Israel. Und heute möchte ich aus dem heraus versuchen deutlich zu machen, was das für uns heißt. Für uns, wer diese erste Gottesdienst nicht erlebt hat, den kann ich ermutigen, dass er über eine CD sich das auch anhört, um den ersten Teil auch zu hören zu können. Also vor 2 Wochen war diese Predigt. Okay, das Erste, was ich auch heute betonen möchte, was ich auch im Zusammenhang mit Israel erwähnt habe, ist: Wichtig ist, dass wir verstehen, dass die Treue Gottes in einem Zusammenhang steht. Die Treue Gottes ist engstens verbunden mit seinem Bund, den er mit Israel geschlossen hat. Die Treue Gottes ist eine Bundestreue. Das ist einmal eine ganz, ganz wichtige Sache. Innerhalb eines Bundes gilt diese Treue. Und genau das ist auch etwas, was für jeden von uns nun wichtig ist. Wer sein Leben Jesus gegeben hat, wer ihn angenommen hat als seinen Erlöser und seinen Herrn, der hat nicht nur Vergebung von Sünden und ewiges Leben, sondern der ist in einen Bund eingetreten. In eine Beziehung, eine spezielle Art von Beziehung. Gott hat mit uns einen Bund geschlossen, als wir ihm auch unser Ja gegeben haben. Und innerhalb dieses Bundes, den er mit uns geschlossen hat, gilt nun seine Treue. Und daher muss ich das immer wieder betonen. Die Treue hat etwas mit dem Bund zu tun. Mit dem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat. Und ich tue dann selber weiter, ja. Gut, diese Treue Gottes als Bundestreue setzt also den Bund Gottes voraus, hat 2 wichtige Komponenten, die wir auch in dem Alten Testament ja gesehen haben. Der Bund beginnt mit einer Erwählung. Es ist sehr interessant und sehr wichtig zu verstehen. Das heißt, dass Gott einen Bund mit Israel geschlossen, dass Gott einen Bund mit uns schließt, hat damit zu tun, dass er selber eindeutig die Initiative ergriffen hat, in diesen Bund einzutreten. Er selber hat sozusagen in souveräner Art und Weise angefangen, in unser Leben hineinzutreten. Und das nennt die Bibel Erwählung. Wir sind in einem Bund drinnen, weil wir erwählt worden sind. Und diese Erwählung ist ein Geschehen Gottes vor unserer Bekehrung. Ist ein Geschehen, das davor steht, bevor wir unser Ja gesagt haben, und ist geradezu die Voraussetzung dafür, dass wir auch unser Ja sagen oder unser Ja sagen können. Diese Erwählung, das, was mit in der Bibel unter Erwählung versteht, das ist eine Sache, ihr Lieben, das gehört zu den großartigsten Dingen, die es überhaupt gibt und auch zu den Dingen, die man mit dem Verstand am wenigsten verstehen kann. Das Thema Erwählung ist ein riesiges Thema in der Bibel und es zeigt sich in dem Volk Israel und dann ganz besonders auch natürlich im Neuen Testament geht es weiter, wenn es auch um uns geht. Wir sind erwählt und weil wir erwählt sind, denen gegenüber, die erwählt sind, denen ist er treu. Die Treue Gottes hat etwas mit dem Bund zu tun, den er geschlossen hat. Wir kennen das im Neuen Testament, zum Beispiel in Johannes 15, Vers 16 sagt das Jesus auch zu seinen Jüngern. Übrigens, Jesus hat seine Jünger gerufen, sie haben sich nicht selber um ihn geschart. Sie sind nicht gekommen und sagen, Herr, dürfen wir deine Jünger sein, sondern er hat sie gerufen, im Gegensatz zu anderen Rabbinern, zu denen die Jünger selber gekommen sind. Bei Jesus war es umgekehrt, er hat sie gerufen. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und ich habe euch dazu berufen, hinzugehen und Frucht zu tragen. Weil Jesus die Jünger erwählt hat, deswegen haben sie ihr Ja zu ihm gesagt. Das beruht auf seiner Erwählung, dass sie zu ihm gekommen sind und dass er nun diesen Bund mit ihnen anbietet in der Erwählung und sie durch ihr Ja nun auch in diesen Bund eintreten. Oder Jesus sagt auch, niemand kann zu mir kommen, wenn der Vater, der mich gesandt hat, ihn nicht zu mir zieht. Ihr Lieben, unsere Errettung, unsere Erlösung, unser Sein im Bund hat etwas zu tun, dass Gott etwas zuvor getan hat. Und dass er nun aufgrund dessen, dass er uns erwählt hat, uns zum Vater zieht, so dass wir ihn erkennen und dass wir unser Ja sagen. Und der Apostel Paulus hat über diese Erwählung, die unserer Rettung sozusagen vorausgeht und diesen Bund begründet und damit seine Treue begründet, hat er in einer großartigen Weise beschrieben, wo jeder Satz und jedes Wort eine Bedeutung hat. Ich habe es hier in einer etwas moderneren Übersetzung in Römer 8, 28 bis 31, überhaupt dieses Kapitel 8 ist ja ein unglaubliches Kapitel. Aber es ist sehr wichtig zu verstehen, was hier steht. Hier redet er von der Erwählung und zwar davon, dass diese Erwählung ein langer Prozess ist. Es ist nicht ein einzelner Akt, sondern aus diesem ersten Akt heraus seiner Erwählung folgt ein Prozess von der Erwählung bis zur Vollendung. Das alles ist Erwählung und von der Erwählung bis zur Vollendung gilt seine Treue. Wir verstehen seine Treue, wenn wir das einigermaßen verstehen. Es ist ja fast nicht zu verstehen, was hier wirklich steht. Aber das ist das größte Zeugnis, das Paulus hier formuliert über die Treue Gottes. Es heißt, wenn er erwählt, den vollendet er auch. Und da heißt es, und wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, nach seiner Wahl, Luther sagt Ratschluss, zu ihm gehören, also nach dem Ratschluss Gottes, die zu ihm gehören, alles zum Guten führen wird. Das ist Treue. Denn, das ist jetzt sozusagen die Fortsetzung davon, Gott hat sie, die ihn lieben und die erwählt sind sozusagen, er hat sie schon vor Beginn der Zeit auserwählt. Da beginnt seine Treue. Ihr Lieben, wir alle, die wir hier sind und die wir zu Jesus gehören, wir sind auserwählt vor Beginn der Zeit. Und deswegen ist er uns treu. Die Treue hat mit seiner Erwählung zu tun. Vor Beginn der Zeit, also vor Schöpfung der Welt, hat er dich und mich schon erwählt. Das ist unfassbar. Aber es geht nicht darum, dass wir es verstehen, sondern dass wir es annehmen und dass wir unsere Knie beugen vor der Größe dieses Gottes, der uns erwählt hat und uns treu ist. Er hat uns vor der Zeit auserwählt und er hat sie vorbestimmt, dass sie seinem Sohn gleich werden. Das ist schon das Ziel. Die Erwählung hat ein Ziel, dass wir gleich werden seinem Sohn, dass wir hineingenommen werden in einen Bund der ewigen Gemeinschaft mit seinem Sohn, damit sein Sohn der Erstgeborene unter vielen Geschwistern werde. Und da er sie erwählt hat, hat er sie auch berufen. Aus der Erwählung und Vorherbestimmung bekommt eine Berufung. Auf unserem Leben liegt eine Berufung. Warum? Weil er uns schon vor Zeiten erwählt hat, vorherbestimmt, eine Berufung. Und er hat sie nicht nur berufen, er hat sie auch gerecht gesprochen. Das heißt, er hat uns gerettet, er hat uns dazu geführt, dass wir diese Errettung, die er am Kreuz begangen hat, für uns vollbracht hat, dass wir die annehmen. Und er hat ihnen Anteil gegeben an seiner Herrlichkeit. Das reicht von der Erwählung vor der Grundlegung der Welt bis zur letzten Verherrlichung, wo wir Anteil haben an seiner Herrlichkeit und ganz bei ihm sein werden. Ihr Lieben, das ist der ganze Prozess der Erwählung. Die Erwählung hat eine Geschichte über Israel und hat eine Geschichte über jeden von uns und beginnt schon vor Zeit der Welt und reicht bis in die Ewigkeit. Ihr Lieben, das ist Treue. Die Treue Gottes hat etwas mit der Erwählung zu tun. Das ist etwas von einer Qualität, diese Treue Gottes, die wir gar nicht fassen können. Und dann, das muss man auch von daher mal sehen, wir kennen die nächsten Verse dann alle sehr gut, wo es dann weitergeht, was soll man dazu sagen? Zu dieser Art von Erwählung. Ja, wenn Gott so uns erwählt hat, wenn er so für uns ist, wie es da heißt, wer soll dann gegen uns sein? Und dann redet er weiter und erzählt, ja, er, der seinen Sohn hingegeben hat und ihn nicht verschont hat, wie sollte er uns mit ihm nicht alles geben? Und dann zum Schluss schreibt Paulus, und niemand und nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Ihr Lieben, die Liebe Gottes, die hat schon zu uns, die er dann an Jesus demonstriert hat, die beginnt schon vor Grundlegung der Welt. So beginnt dieser Gedankenzusammenhang von Paulus. Weil er uns erwählt hat. Deswegen hat er uns berufen. Deswegen hat er uns gerettet. Deswegen gibt er uns Anteil an der Herrlichkeit und wird uns verherrlichen. Und deswegen, ihr Lieben, kann uns auch in dieser Welt nichts scheiden von der Liebe Gottes. Er garantiert dafür. Und es hängt nicht daran, wie stark wir sind. Es hängt nicht an unseren Fähigkeiten, sondern es hängt an seiner Treue, dass wir gerettet werden. Ich komme dann noch einmal darauf, zu einem anderen Zeitpunkt. Aber das ist einmal wichtig. Wir müssen ein bisschen erfassen, was die Treue Gottes meint und welche Tiefe und welche Qualität sie hat. Weil wir schon erwählt sind, tut er alles dafür. Und darüber werde ich noch einmal ein bisschen mehr reden. Das nächste ist, dass mit diesem Bund, den Gott mit uns geschlossen hat, der begonnen hat mit der Erwählung, dass mit diesem Bund Verheißungen verbunden sind. Gott gibt denen, die er erwählt hat, mit denen er einen Bund geschlossen hat, ganz bestimmte Verheißungen. Und zum Beispiel, wie es hier heißt im Psalm 33, 4b, was er zusagt, das hält er gewiss. Wenn Gott sagt, was er zusagt, dann hält er es gewiss, dann ist das eine Bundesverheißung. Das heißt, für diejenigen, die in seinem Bund leben, für die ist das absolute Sicherheit. Was er dir, den er erwählt hat, zusagt, das hält er gewiss. Nun vielleicht noch ein kurzer Gedanke, darüber will ich jetzt nicht länger reden, weil es jetzt ein bisschen abführt. Paulus hat sich nicht darüber Gedanken gemacht und auch nicht in Römer 8 vorher über die Frage, ja, wen hat denn Gott nicht erwählt? Und was ist mit denen, die Gott nicht erwählt hat? Ist das nicht ungerecht und so weiter und so fort? Ihr Lieben, für Paulus ist die Tatsache, dass Gott uns erwählt hat, in dem Sinne, wie er es vorhin aufgeschrieben hat, kein, und das müssen wir ganz bewusst jetzt hören, kein Widerspruch zu der Tatsache, dass wenn wir errettet werden, das auch aufgrund unserer persönlichen Entscheidung geschieht. Die Erwählung nimmt nicht die persönliche Entscheidung weg. Das ist für Paulus eindeutig. Und für das ganze Neue Testament eindeutig. Es ist ganz klar, dass im Neuen Testament überall und an allen Stellen deutlich wird, dass es darauf ankommt, dass wir Jesus annehmen und so in diesen Bund eintreten und so aufgenommen werden. Wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht und die Vollmacht, Gottes Kinder zu werden. Als Petrus predigte zu Pfingsten und sie dann sagten die Leute, was sollen wir denn tun? Dann sagt er, tut Buße und kehrt um. Die Umkehr, dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfingen. Wo Jesus sagt es immer und immer wieder, ich bin die Auferstehung und das Leben, wer an mich glaubt, der wird leben. Also es ist gar keine Frage, dass es für Paulus und für das ganze Neue Testament und die ganze Bibel wichtig ist, dass diese Erwählung, die Gott schon vor Grundlegung der Welt angesprochen und ausgesprochen hat, dass die auch auf unser Ja treffen muss, dass sie in die Wirklichkeit kommt für unser Leben. Aber sie hängt sozusagen nicht daran, was wir dafür geleistet haben oder getan haben, damit wir erwählt werden. Sondern die Erwählung geht schon voraus und sie wird Wirklichkeit für unser Leben, wenn wir unser Ja sagen. Ihr Lieben, diese Spannung zwischen der Erwählung und unserer persönlichen Entscheidung ist eine Spannung, die sich in der ganzen Bibel nicht auflöst. Und wir müssen sie stehen lassen. Und ihr kennt sozusagen, was ich immer wieder und immer wieder auch versuche deutlich zu machen, das hebräische Denken ist ein anderes als das griechische Denken. Und wenn da zwei Wahrheiten stehen, die scheinbar einander widersprechen, also entweder bin ich erwählt oder es ist meine persönliche Entscheidung, dann sagt die Bibel, nein, es ist beides. Die Bibel kennt dieses komplementäre Denken und sagt sowohl als auch. Du bist sowohl erwählt als auch du bist errettet durch deine Entscheidung, durch deinen Glauben. Und es ist sehr interessant, dass die Bibel das so beschreibt, dass sie daraus keinen Widerspruch formuliert, sondern die biblische Wahrheit ist die, du bist hundertprozentig erwählt und es ist hundertprozentig deine Entscheidung, dass du gerettet bist. Das sind zwei Seiten einer Medaille. Nur wenn man sie umdreht, dann sieht man einmal das und einmal das. Es ist nicht 50%ige Erwählung und 50% meine Entscheidung oder 90-10. Es ist, ich bin 100% erwählt. Das ist überhaupt die Möglichkeit, dass ich mich entscheiden kann. Aber es ist auch 100%ig meine Entscheidung, dass diese Erwählung in meinem Leben Wirklichkeit wird. Nur so nebenbei ließe sich auch natürlich auch noch mehr sagen. Aber es ist wichtig, dass wir verstehen, dass diese Erwählung ist das Allergrößte. Und es ist verbunden nicht nur damit, dass er uns in einen Bund hineingenommen hat, sondern dass er nun uns auch Verheißungen gegeben hat. Und diese Verheißungen, zu denen steht er, es ist seine Bundestreue, dass er sagt, was ich sage, das halte ich gewiss. Denen, die in meinem Bund sind, die können damit rechnen, hundertprozentig. Was er zusagt, das hält er gewiss. Ihr Lieben, darum heißt es, es gibt keine Verdammnis für die, für wen? Die in Jesus Christus sind, also die im Bund sind. Das sind Bundesverheißungen. Das heißt, die Verheißungen, dass wir gerettet sind, dass wir vollkommene Sündenvergebung haben. Die Verheißung, dass wir ewiges Leben haben. Die Verheißung, dass uns niemand aus seiner Hand reißen kann. Die Verheißung, dass er immer und ewig für uns sorgt, jeden Tag. Die Verheißung, dass er uns nie einen einzigen Augenblick im Stich lässt. Und. Das sind alles Bundesverheißungen. Und sozusagen, das ist der Grund, warum wir an seiner Treue nicht zweifeln müssen. Er hat sie uns zugesagt durch einen Bund. Das ist das, was vor 2 Wochen ich sehr deutlich in der Geschichte Israels gesagt habe. Er hat einen Bund den Vätern geschworen. Und weil er einen Bund geschworen hat, wird er alle seine Verheißungen an Israel erfüllen. Alle Verheißungen an ihnen erfüllen. Und das geht sogar so weit, dass Jesus und das Neue Testament uns über die Treue Gottes sagt, wie im Alten Testament an dem Volk Israel. Und es wird hier zusammengefasst in diesem Wort, wenn wir untreu sind, bleibt er treu, denn er kann sich selbst nicht verleugnen. Ihr Lieben, nicht einmal unsere Untreue, nicht einmal unsere Sünde kann ihn daran hindern, dass er treu bleibt. Das ist wichtig, aber auch missverständlich. Ich komme da noch einmal drauf. Aber zunächst einmal gilt es genauso, wie es hier steht. Das ist das, was man an der Geschichte Gottes mit seinem Volk Israel unglaublich erkennen kann. Nicht einmal dort, wo sein Volk immer und immer und immer und immer wieder untreu geworden ist, hat Gott seinem Volk einen Tritt gegeben und gesagt, so aus, Ende, jetzt nicht mehr. Ich kündige meinen Bund. Wenn Israel untreu wurde, hatte es Konsequenzen, aber nicht die, dass er es aus seinem Bund entlassen hat. Und das müssen wir immer unterscheiden. Zwischen einem Art, wie es im Alten Testament ja oft heißt, einem Gericht, das die Folge von Sünde war, oder Verwerfung. Verwerfung heißt, ihr seid nicht mehr mein Volk. Ein Riesenunterschied. Auch wenn Gott, wenn das Volk untreu war, dann wurde es gerichtet. Aber Gott hat nie seine Treue aufgegeben. Warum nicht? Und es ist in vielen Stellen des Alten Testamentes so wunderbar beschrieben, wo er sagt, um der Väter willen, um des Bundes, den ich mit einem Eid euren Vätern geschworen habe, hole ich euch wieder zurück. Vergebe ich euch, bin ich euch wieder barmherzig, hole ich euch wieder aus der Gefangenschaft heraus und. Es ist großartig, ihr Lieben, dass Gottes Treue nicht abhängig ist von unserer Treue. Das ist der Unterschied zwischen einem Vertrag. Wenn jemand einen Vertrag mit dem anderen macht, dann ist der andere, wenn jemand diesen Vertrag nicht einhält, ist der andere auch nicht mehr verpflichtet, an dem Vertrag festzuhalten. Bund ist etwas ganz anderes. Gott hält fest an seinem Bund mit uns, wenn wir schuldig geworden sind. Auch wenn wir untreu sind, dann bleibt er treu. Ihr Lieben, an dieser Treue hängt Gott enorm viel. Er sagt, ich habe etwas mit Eid versprochen, ich habe einen Bund geschlossen und diesen Bund halte ich, auch bei eurer Untreue. Und er sagt es nicht nur wegen eurer Väter willen, sondern er sagt auch an einer Stelle oder an manch anderen Stellen, um meines Namens willen, um der Glaubhaftigkeit dessen, wer ich bin, halte ich meinen Bund. In Hesekiel 36 zum Beispiel, wo dann dieses Hesekiel 37 und so weiter, wo Gott dann diese wunderbare Verheißung gibt, dass er sein Volk herausführen wird, aus der babylonischen Gefangenschaft wieder zurückführen wird in sein Land. Und das beginnt damit in Kapitel 36, wo er sagt, ich tue das nicht euretwegen, nämlich in dem Sinne, weil ihr so treu gewesen seid. Nein, ich tue es um meines Namens willen. Ihr habt meinen Namen entheiligt vor den Augen der Völker. Aber ich werde meinen Namen wieder heiligen vor den Völkern. Und zwar dadurch, dass ich euch treu bin, obwohl ihr untreu seid. Das ist Treue. um seines Namens willen, damit er nicht als Lügner dasteht. Ja, die Menschen sind Lügner, aber er nicht. Und was er mit einem Eid versprochen hat, das wird er halten. Und darum, wenn wir auch untreu sind, dann ist er treu. Das ist kein Freifahrtschein für untreu. Ich komme dann gleich noch einmal darauf. Es ist wichtig, ihr Lieben, dass wir verstehen, dass die Treue Gottes, so wie wir sie in Israel sehen, und ich gerade ein bisschen davon geredet habe, auch ihren Bestand hat durch Erschütterungen hindurch. Ihr Lieben, es ist ja oft so, dass wir, wenn wir in irgendwelche Erschütterungen oder Leid hineinkommen, dann fangen sofort Gedanken an und Zweifel in unserem Herzen daran, ob denn Gott wirklich treu ist, ob wir uns auf diesen Gott eigentlich verlassen können. Denn wenn das und das und das und das in meinem Leben passiert, dann ist das ja oft wie ein Widerspruch zu der Treue Gottes in meinem Leben. So wie auch Israel oft geklagt hat, hast du uns vergessen, Gott? Bist du jetzt gegen uns, weil das und das und das und das in unserem Leben geschehen ist? Und Gott macht immer wieder seinem Volk deutlich, es ist, seine Treue hört nicht auf, auch dann, wenn es Erschütterungen gibt in unserem Leben oder Leid gibt. Nun, Erschütterungen können aus verschiedenen Gründen geschehen. Ich zähle nur drei auf, um das ein bisschen griffiger zu machen. Es gibt Erschütterungen, die haben etwas zu tun mit Versuchungen und Verfolgungen, denen Christen ausgesetzt, denen wir ausgesetzt sind. Versuchungen, die vom Feind kommen, Verfolgungen, die auch vom Feind kommen und die alle dazu gedacht sind, dass der Feind uns wegbringen möchte von Gott. Er möchte so gerne, der Feind, dass wir zu der Meinung kommen, Gott ist nicht treu. Er hält nicht seine Versprechungen. Der Feind möchte uns herausholen aus diesem Bund, herauslösen. Deswegen gibt es Versuchungen, Verfolgungen. Und da gibt es dieses herrliche Wort in 1. Korinther 10, wo Paulus schreibt, Gott aber ist treu. Er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, erschüttert werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, so dass ihr sie ertragen könnt. Ihr Lieben, die Treue Gottes besteht nicht darin, dass er uns aus allen Verfolgungen, dass er uns aus allen Versuchungen herausnimmt, sondern er gibt uns die Kraft, sie zu tragen. Das ist Treue Gottes. Die Erschütterungen, so heiß sie auch sein mögen, sind kein Widerspruch zu der Treue Gottes, wie auch der nächste Abschnitt es sagt, in 1. Petrus 4, 12, wo der Petrus sagt, meine lieben Freunde, erschreckt nicht über die schmerzhaften Prüfungen, die ihr jetzt durchmacht, als wären sie etwas Ungewöhnliches. Erschreckt nicht über das Feuer, übersetzt auch Luther an dieser Stelle. Wenn ihr also leidet, weil Gott es will, also weil Gott es auch so zulässt, dann hört nicht auf, Gutes zu tun und vertraut euch Gott an, der euch geschaffen hat. Er wird treu, wieder das Wort, zu euch stehen. Er wird machen, dass ihr durch diese Versuchungen, wenn sie noch so heiß sind, die Verfolgungen, die auf uns kommen, sie sind kein Widerspruch gegen die Treue Gottes, sondern Gott wird gerade in diesen Arten von Versuchungen, Verfolgungen und Leid zu uns stehen und uns helfen, dass wir diese Versuchungen ertragen. Das ist Treue. Oder es gibt auch Erschütterungen, die beschrieben werden wie einen Test, als Test. Gott lässt manche Erschütterungen in unserem Leben zu, um uns zu testen. Nicht um uns damit zu verdammen und zu verurteilen, sondern zu testen. 1. Petrus, freut euch deshalb von Herzen, vor euch liegt eine große Freude, auch wenn ihr für eine Weile viel erdulden müsst. Und jetzt kommt's, dies dient dazu, euren Glauben zu prüfen, damit sich zeigt, ob er wirklich stark und rein ist. Er wird erprobt, so wie Gold im Feuer geprüft und geläutert wird. Und euer Glaube ist Gott sehr viel kostbarer als bloßes Gold. Was für ein Glaube? Der Glaube an die Treue Gottes. Gott möchte, dass dieser Glaube, dieses Festhalten an seiner Treue, dass das getestet wird. Nicht um uns zu verurteilen und zu verdammen, dann, wenn wir diesen Test nicht bestehen. Das ist nicht die Absicht dieses Wortes. Das sagt, ja, wenn du ihn bestehst, dann ist es gut, und wenn du ihn nicht bestehst, diesen Test, dann gebe ich dir den Laufpass. Nein. Er wird uns, wenn wir ihn nicht bestehen, dann werden wir erkennen, was in unserem Herzen ist, und wir werden Buße tun. Das ist der Punkt. Wir werden Buße tun, dass wir ihm nicht vertraut haben. Und so wird unser Glaube an seine Treue gestärkt, oftmals durch Buße. Dass wir erkennen, wo wir ihm nicht vertraut haben, und er uns die Buße anbietet und er uns wieder zeigt, wie sehr er uns hilft, durch alle Erschütterungen hindurch auch zu bestehen. Es dient dazu, diese Tests, dass unser Glaube stärker wird. Er ist interessiert an einem stärkeren Glauben an seine Treue und nicht an einem schwächeren. Deswegen testet er uns. Wenn alles gut geht, dann brauchen wir gar keinen Glauben haben an die Treue Gottes, weil dann ist es eh offensichtlich. Aber dann, wenn es nicht gut geht, dann wird's getestet. Dann brauchen wir einen starken Glauben, dass er es wirklich sozusagen vorhat, uns treu zu bleiben und diese Treue zu testen. Im 5. Buch Mose, am Ende der Wüstenwanderung, da sagt im 8. Kapitel der Mose zu seinem Volk, eben erzählte, die ganzen Wüstenwanderung war ein Test. Gott wollte sehen, was in eurem Herzen ist. Er wollte sehen, was in eurem Herzen ist. Nicht nur er wollte es sehen, er wusste es eh, sondern sie sollten es sehen, was in ihrem Herzen ist. Nicht um zu sagen, aha, wir waren Gott untreu, und dann ein Fußtritt von Gott. Nein, ganz im Gegenteil, damit sie Buße tun. Er hat sie ja nicht im Stich gelassen. Er hat sie getestet, er hat sie wieder herausgeholt und sie haben Buße getan. Also manchmal sind Erschütterungen ein Test. Manchmal, und das ist das Dritte, sind Erschütterungen eine Zurechtweisung. Die Bibel nennt das auch Gericht, Heimsuchung, Züchtigung, verschiedene Dinge. Im ganzen Alten Testament, wie oft hat Gott sein Volk gerichtet? Aber ihr Lieben, jede Art von Folge, die unsere Sünde nach sich zieht, das sind Züchtigungen, ist eine Folge unserer Sünde. Gott züchtigt uns, so wie ein Vater sein Kind züchtigt, wenn es Schuld auf sich geladen hat. Gott züchtigt uns. Aber die Züchtigung dient wiederum nicht der Verdammnis. Wenn Gott sein Volk gerichtet hat, durch allerlei Arten und Weisen, dann nicht deswegen, um ihnen einen Tritt zu geben und sagen, ich kündige meinen Bund, sondern ganz im Gegenteil. Es ist jedes Gerücht ist eine Erschütterung, so wie man jemand beim Kragen packt und ein bisschen schüttelt, dass er zur Besinnung kommt. Zurechtweisungen und Züchtigungen sind Mittel Gottes, um uns zu schütteln, damit wir zur Besinnung kommen, weil er eben nicht will, dass wir aus diesem Bund herauskommen, sondern ganz im Gegenteil, dass wir an diesem Bund, den er mit uns geschlossen hat, festhalten und dass wir durch dieses Schütteln und diese Züchtigung, dass wir zu einer Besinnung kommen. Aus der Besinnung kommt Buße, aus der Buße kommt Wiederherstellung und das Ganze zeigt seine Treue und seine Gnade. Aus seiner Treue heraus, weil er festhalten will an seinem Bund, deswegen züchtigt er uns. Es ist nicht ein Widerspruch zur Treue, sondern geradezu ein Mittel seiner Treue, dass er uns manchmal züchtigt. So wie es hier in Hebräer 12, und ihr habt die ermutigenden Worte völlig vergessen, die Gott zu euch sprach. Mein Sohn, lehne dich nicht dagegen auf, wenn der Herr dich zurechtweist, und lass dich dadurch nicht entmutigen, denn der Herr weist die zurecht, die er liebt. Und er straft jeden, den er als seinen Sohn annimmt. Wenn ihr Schweres ertragen müsst, dann erkennt darin die Zurechtweisung Gottes. Denkt daran, dass Gott euch als seine Kinder behandelt hat. Wenn er uns zurechtweist, das ist ein Zeichen, dass wir seine Kinder sind, dass wir in seinem Bund sind, dass er uns treu ist. Aber Gottes Erziehung ist immer richtig und gut. Sie dient zum Besten. Noch einmal, sie dient zum Besten. Sie ist ein Zeichen seiner Treue, dass er uns festhält. Er würde uns nicht zurechtweisen, er würde uns verdammen, wenn er nicht treu ist. Aber seine Treue zeigt sich darin, dass er an uns festhält. Ist richtig und gut, weil sie bedeutet, dass wir Anteil an seiner Heiligkeit erhalten. Ihr Lieben, jede Züchtigung dient dazu, dass wir mehr und mehr die Qualität seiner Treue erkennen und erfahren. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Geschehen. Ein weiteres, was mit der Treue zu tun hat, und ich greife jetzt noch etwas auf, was ich schon vorher gesagt habe, ich will es noch einmal verstärken. Gottes Treue zeigt sich daran, dass er nicht nur einmal in unserem Leben sozusagen uns sagt, ich schließe mit euch einen Bund und ihr müsst nun schauen, dass ihr mit all eurer Kraft es zustande bringt, diesen Bund, dieses Ja, das ihr mir nun sagt, dass ihr an dem festhält. Die Treue Gottes zeigt sich daran, dass er uns sogar hilft, dass er uns sogar befähigt, selber befähigt, dass wir durchhalten bis zum Ende. Ihr Lieben, es ist nicht meine Kraft, dass ich durchhalten werde bis zum Ende. Es ist nicht, es hängt nicht an meiner Sündlosigkeit. Es hängt nicht daran, an der starken eigenen Fähigkeit, an dem Bund Gottes mit festzuhalten. Er selber weiß um meine Schwachheit. Und seine Treue ist so groß, dass er mir hilft, dass ich an ihm festhalten kann. Bis zum Ende. Er macht das. Das ist hochinteressant, wie seine Treue aktiv ist. Er überlässt uns nicht darin, dass er sagt, na jetzt seid auch schön treu und seid gehorsam und so weiter. Nein, er hilft uns, dass wir ihm treu sein können. Wir haben wunderbare Worte zum Beispiel, wo es heißt, er wird euch, in 1. Korinther 1 schreibt Paulus, er wird euch auch festhalten. Bis ans Ende, dass ihr untadelig seid am Tag unseres Herrn Jesus Christus. Denn Gott ist treu. Also was heißt das? Seine Treue zeigt sich daran, dass er es tun wird, dass wir festhalten an ihm. Er tut es. Er macht uns untadelig bis zum Tag, wo wir Jesus begegnen werden von Angesicht zu Angesicht. Denn Gott ist treu. Durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft seines Sohnes, Jesus Christus, unseres Herrn. Oder in 1. Thessalonicher, wo es heißt, der Gott des Friedens heilige euch durch und durch, er schütze euren Geist, eure Seele und euren Körper, damit sie unversehrt sind. Er schützt uns, damit wir unversehrt sind, wenn Jesus Christus, unser Herr, wiederkommt. Gott, der euch berufen hat, ist treu. Worin zeigt er es? Er treut darin, dass er wird halten, was er versprochen hat. Nämlich, dass er uns heiligen wird, dass er uns unversehrt machen wird bis zum Tag Jesu Christi. Also das heißt, Gott in seiner Treue sieht auf uns in unserer Schwachheit und tut alles, was nur möglich ist, um uns zu bewahren. Auf den Tag Jesu Christi hin, damit die Erwählung, die er vor Zeiten der Welt ausgesprochen hat, auch durchhält bis zu unserer Vollendung. Dass wir nicht auf halber Strecke stehen bleiben. Dass wir nicht auf halber Strecke alles verlieren, was Gott uns in seiner Erwählung gegeben hat. Er selber in seiner Treue tut alles, damit wir sozusagen festhalten und dass wir unversehrt, das heißt, ohne dass wir Schaden erleiden, ohne dass wir aus diesem Bund herausfallen, dass wir bis zum Ende durchhalten. Das ist Treue. Er sorgt dafür. Oder diese Worte, die auch in diese Richtung gesehen werden dürfen. Ich bin ganz sicher, sagt Paulus, dass Gott, der sein gutes Werk in euch angefangen hat, damit weitermachen und es vollenden wird. Bis an dem Tag, an dem Christus Jesus wiederkommt. Oder, denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt, nach seinem Wohlgefallen. Ist das nicht toll? Das ist die Treue Gottes. Was er anfängt, das führt er zu Ende. Wenn er dich erwählt hat, führt er es zum Ende, die Erwählung, bis zu dem Tag Jesu Christi und dass wir in seiner Heiligkeit und in seiner Herrlichkeit leben können. Er selber sorgt dafür. Aber nun, ihr Lieben, muss das andere natürlich auch gesagt werden. Die Treue Gottes ist kein Ruhekissen. Und die Treue Gottes ist kein Freifahrtschein in den Himmel. Wir können aus dem Bund mit Gott wieder herausfallen. Das ist eindeutiges Zeugnis der Heiligen Schrift. Und das ist kein Widerspruch zur Treue Gottes. Denn Gott zeigt durch die ganze Bibel hindurch, wie seine Treue aussieht. Es hängt jetzt sozusagen etwas auch an uns. Er tut zwar alles, damit wir bis zum Ende durchhalten, aber es gibt die Möglichkeit, dass wir selber uns aus dem Bund Gottes herausnehmen. Diese Stellen gibt es im Neuen Testament auch sehr deutlich, wo es heißt, ja, die Tatsache, dass wir einmal unser Leben Jesus gegeben haben, heißt noch nicht, dass wir in jedem Fall in den Himmel kommen, wenn ich so sagen kann. Das wäre ein Missverständnis der Treue Gottes und das wäre auch ein Ausnutzen der Treue Gottes. Gott ist kein Hampelmann. Seine Treue ist kein Widerspruch zu seiner Heiligkeit. Gott ist ein heiliger Gott. Und das dürfen wir nie verlesen. Das heißt, wir dürfen mit der Treue Gottes nicht spielen. Es gibt eine Fahrlässigkeit. Es gibt eine Faulheit. Es gibt ein Schlafen und so viele Worte, die im Neuen Testament verwendet werden, um uns deutlich zu machen, das sind Gefährdungen. Aber ihr Lieben, weil Gott weiß, dass wir gefährdet sind, deswegen setzt er ja auch alles daran, uns zu warnen, zu warnen, zu warnen, zu warnen. Das ist seine Treue. Er lässt uns nicht einfach irgendwo hineinlaufen, sondern er warnt uns. Es geschieht nicht so von selber, so ungefähr, ohne dass wir das merken, dass wir aus einem Bund herausfallen. Aber es gibt die Möglichkeit, dass wir aus einem Bund herausfallen. Zum Beispiel kennen wir diesen Text aus Hebräer 6, 4 bis 6. Denn eines steht fest, wenn einem Menschen einmal die Augen für die Wahrheit geöffnet wurden und er die Gnade kennengelernt hat, die Gott schenkt, wenn er Anteil am Heiligen Geist bekommen und Gottes wunderbares Wort und die Kräfte der kommenden Welt kennengelernt hat und sich dann bewusst von Gott abwendet, ist es unmöglich, ihm erneut zur Umkehr zu verhelfen. Das heißt, da ist der Punkt, wo er aus der Treue, aus dem Bund Gottes herausfällt. Und wenn jemand aus dem Bund Gottes herausfällt, dann gelten die Versprechungen seiner Treue nicht mehr. Eine Bundessache. Es gibt es. Aber ihr Lieben, das hier ist so beschrieben, dass das passiert nicht so nebenbei, ohne dass man das weiß. Da ist eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will mit diesem Jesus, mit dem ich so und so viele Jahre zusammengelebt habe, dem ich alles verdanke. Ich habe geschmeckt die himmlischen Güter, das erfüllt werden mit dem Heiligen Geist. Und jetzt sage ich sozusagen Jesus ab und will nichts mehr mit ihm zu tun haben. Das ist aus dem Bund fallen. Das ist wie eine Ehescheidung. Ihr Lieben, wenn zwei Partner verheiratet sind und sie leben in dieser Ehe, aber werden immer wieder schuldig aneinander, dann heißt das nicht, dass ihre Ehe aufgehoben ist. Nur wenn sie sich scheiden, dann ist der Bund aufgehoben. Aber die Sünde innerhalb der Ehe bricht noch nicht den Bund. Schon gar nicht bei Gott. Aber das ist Scheidung von Seiten des Menschen. Nicht nur, wenn ein Mensch so bewusst sich von Jesus abwendet, sondern es gibt eben auch andere Dinge, von denen das Neue Testament redet. Aber Gott macht es, zum Beispiel die 10 Jungfrauen, wo er zu den 5, die nicht bereit waren, gesagt hat am Ende, ich kenne euch nicht. Es waren aber Jungfrauen. Also die waren sozusagen auf der Seite des Bräutigams. Ihr kennt die Stelle aus Offenbarung 3, wo Jesus davon spricht, dass, weil die Christen lau waren und nicht kalt oder heiß, deswegen speit er sie aus. Es gibt die Möglichkeit. Aber eines, das ist ganz entscheidend, ihr Lieben, die Treue Gottes ist so groß, dass er uns ununterbrochen anspornt, ununterbrochen selber alles dazu tut, damit das nicht geschieht, damit das nicht geschieht. Es ist uns ja zur Warnung geschrieben. Also wenn jemand aus dem Bund herausfällt, dann ist es nicht, hat sich halt so ergeben. Dann hat er die Warnungen, die Gott gesprochen hat, weil er nicht will, weil er alles in seiner Treue tut. Alles tut er in seiner Treue, um uns festzuhalten, um uns zu bewahren, bis an den Tag, wo er wiederkommen wird. Gut, ein letzter Gedanke. Ganz kurz nur, das wäre ein eigenes Thema, das ich länger behandeln könnte, aber will ich jetzt nicht. Ich will nur dazu Folgendes sagen. Die Treue Gottes, und das ist ja das Beispiel an Israel, bezieht sich nicht nur auf den Einzelnen, sondern auch auf ein Kollektiv. Und er benutzt manchmal Einzelne, ich habe hier das Wort heiliger Überrest verwendet, diejenigen, die vor 2 Wochen die Predigt gehört haben, die wissen, was ich damit meine, hört euch das an, das kann ich jetzt nicht wiederholen, das ist ein längerer Abschnitt, das ist ein ganz wichtiger Begriff in der Bibel, der heilige Überrest. Aber Gott benutzt oft den kleinen heiligen Überrest, um seine Treue einem größeren Kollektiv zu erweisen. Das ist jetzt nicht die Treue an uns, sondern das ist die Treue Gottes durch uns an meiner Familie. Das ist die Treue Gottes durch mich an meiner Gemeinde. Das ist die Treue Gottes, die durch mich, also als heiliger Überrest, an meiner Stadt, an meiner Nation, an meiner Schule, an meiner Firma. Gott benutzt einzelne Gläubige für ein größeres Kollektiv, nämlich für jenes Kollektiv, zu dem ich als Einzelner gehöre. Ich lebe nicht für mich allein, ich bin eingebunden. Ich bin eingebunden in eine Familie, in eine Familiengeneration, in Generationen. Ich bin eingebunden an einen Ort, ich bin eingebunden an eine Nation, ich bin eingebunden in eine Firma, ich bin eingebunden an eine Schule und so könnte man jetzt fortsetzen. Und überall will Gott mich als Gläubigen, und das ist das Wort heiliger Überrest, also von einem Kollektiv, wo viele nicht gläubig sind, aber ich bin gläubig, dann will er mich gebrauchen dazu, um Segenströme aussenden zu lassen hinein in das größere Kollektiv. Das ist auch ein Zeichen der Treue Gottes an mir und durch mich sogar. Er segnet sogar durch die Treue, die er mir versprochen hat, auch das Kollektiv, zu dem ich gehöre. Nur das ist eine Sache, die uns sozusagen in eine Verantwortung ruft. Wir haben eine Verantwortung als Einzelne, dass wir die Treue Gottes, die er uns gezeigt hat und die er uns hält, dass wir etwas von dem weiterfließen lassen in unsere Familien hinein, in unsere Städte hinein und so weiter, wie ich es vorhin gesagt habe. Ihr Lieben, und diese Treue Gottes, die durch uns fließen soll, hat zumindest 3 Kanäle. Und das möchte ich euch noch kurz zeigen. Das ist der erste, das ist der zweite und das ist der dritte. Nur ganz kurz dazu. Das ist nicht alles, aber es sind nur Beispiele, wie uns Gott dazu benutzen möchte, dass seine Treue auch weitergeht. Wir haben eine hohe Verantwortung für das Kollektiv, in dem wir sind, Fürbitte zu tun. Wenn wir in einer Familie leben, wo viele nicht gläubig sind, wir sind der heilige Überrest in dieser Familie. Das ist ein Zeichen seiner Treue zu der Familie. Er will, dass diese Familie gerettet wird und er benutzt jetzt den Einzelnen, den er erwählt hat innerhalb der Familie, damit seine Treue auch zu dieser Familie durchgeht. Er benutzt uns in der Fürbitte. Wir haben eine Herausforderung zu beten für dieses Kollektiv, wenn ich das einmal so sagen kann, in das er uns hineingesetzt hat. Und das ist bei jedem verschieden. Eines haben wir alle gemeinsam, unsere Familien. Ja, unsere Orte und so weiter. Durch Fürbitte, durch ständige Fürbitte. Eine andere Möglichkeit, wo uns Gott benutzen möchte, um seine Treue auszuüben, ist das, was ich hier genannt habe, Identifikationsbuße. Die Schuld meiner Familie, die Schuld meiner Stadt, die Schuld von dem oder jenem, verhindert oft, weil die Folge von Schuld ist oft Fluch. Verhindert, dass der Segen durchbricht. Aber Gott möchte, das heißt, Fluch heißt immer Abwendung Gottes. Ja, Segen ist Zuwendung und Fluch ist Abwendung Gottes. Aber Gott möchte so gerne, dass in meine Familie hinein Segenströme sind. Aber da ist vielleicht Vergangenheitsschuld. Erinnert euch, im April haben wir über die nationalsozialistische Zeit gesprochen im Zusammenhang mit diesem Gedenkmarsch nach Gusen, wo viele Buße getan haben hier in der Gemeinde für die Schuld der Väter. Nicht im Sinne, dass sie anstelle der Väter Buße tun, sondern dass sie sich identifizieren mit der Sünde ihrer Väter und diese Sünde zu Gott bringen und sagen, Gott, schau diese Schuld nicht an und brich diesen Fluch und wende ihn in Segen. In dem Moment, wo wir Verantwortung übernehmen und diese Schuld nicht zudecken, verschweigen, sondern ans Licht bringen und sie vor Gott bringen, nicht mit den Finger zeigen auf die Schuldigen, sondern vor Gott bringen, so wie ein Daniel es getan hat, so wie ein Nehemia es getan hat, sich die Schuld so identifiziert hat und sie vor Gott gebracht und gesagt, schau diese Schuld nicht an, sondern wende sie in Segen. Und es ist geschehen, da haben wir eine Verantwortung. So kann die Treue Gottes durch mich, auch wenn ich der Einzige bin in der Familie, der zu dem heiligen Überrest gehört, kann die Treue Gottes sein, wenn Gott mir aufzeigt, wo es Schuld gibt. So gibt es auch Schuld von Städten, es gibt Schuld von Nationen, alles Mögliche. In jedem, da sind wir auch gerufen, einzutreten, auch über die Generation hinweg. Und das Letzte ist, wir sind gerufen zum Segnen. Das ist eine wunderbare Möglichkeit, wie wir positiv, ja, nicht kritisieren das Umfeld, in dem wir leben, unsere eigene Familie und so weiter, sondern segnen. Ihr Lieben, das ist ein riesiges Kapitel, aber lasst mich nur das eine zum Segnen sagen. Segnen, wenn ich jemanden segne, heißt das nicht, dass ich damit alles gutheiße, was er tut. Manchmal haben Menschen Sorge, wenn sie jetzt jemanden segnen sollen, ja, und von dem sie wissen, dass er viel Blödsinn macht und in Sünde lebt und so weiter, dass das dann noch sozusagen seine Sünde dadurch auch noch gesegnet wird. Nein, das heißt es natürlich nicht. Segnen heißt, dass ich Gott bitte, dass er sein Angesicht diesem Menschen zuwendet und dass er an diesem Menschen alles tut, was ihm zum Besten dient. Das ist Segnen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir Schuld verdecken oder dass wir das gutheißen müssen. Ihr Lieben, wenn wir unsere Kinder segnen, die ganz verkehrte Wege vielleicht gehen, dann segnen wir nicht ihre verkehrten Wege. Wir segnen sie und mit segnen heißt, wir proklamieren über ihrem Leben, dass das Angesicht Gottes sich ihnen zuwendet und das Beste für sie tut. Gott möge handeln, heißt segnen. Handeln, sein Angesicht zuwenden. Das heißt handeln, dass das Beste aus diesem Menschen herauskommt. Und das bedeutet oft Buße natürlich. Das ist nicht eine Rechtfertigung seiner bösen Taten, aber es ist nicht meine Aufgabe, sondern meine Aufgabe ist Segen. Deswegen sagt auch Jesus, segnet eure Feinde. Die euch, auch diejenigen, die euch nicht Gutes tun, die euch hassen, segnet sie. Ihr Lieben, so haben wir eine Möglichkeit, wie wir die Treue Gottes auch für ein Kollektiv sozusagen, zu dem wir angehören, die Treue Gottes fließen zu lassen. Ich finde das großartig, dass Gottes Treue so groß ist, dass er sogar mich als heiligen Überrest für meine verlorene Familie benutzt. Ist unglaublich. Und er will es tun. Er gibt uns die Möglichkeiten dazu. Also ihr Lieben, darum ist es so wichtig, dass wir uns von dieser Treue Gottes begeistern lassen. Begeistern lassen. Es ist etwas Unfassbares, dass dieser Gott uns sündigen Menschen die Treue hält. Und dass er uns nicht den Fußtritt gibt, er von sich aus. Außer wir geben ihm einen Fußtritt, wenn ich das so sagen will, ja? Und wollen nichts mehr zu tun haben. Aber er tut alles, was notwendig ist, um zu zeigen, dass seine Erwählung, dass das etwas ist, was von seiner Seite aus unwiderrufbar ist. Von seiner Seite aus. Mit einem solchen Gott haben wir es zu tun. Amen. Herr Jesus, wir wollen dir von Herzen danken, dass du uns durch dein Wort immer wieder zeigst, diese unwahrscheinliche Treue, mit der du uns begegnest. Es ist wirklich unfassbar, unfassbar. Und wir wollen dir einfach danken dafür. Wir wollen unsere Knie beugen vor dir und vor deiner unfassbaren Treue, die schon begonnen hat, als du uns erwählt hast. Und danke, Herr, was du angefangen hast in unserem Leben, wirst du auch vollenden. Herr, das gibt Heilsgewissheit. Sie hängt an dir und an dem, was du versprochen hast, in deiner Treue zu uns. Was du angefangen hast, wirst du auch vollenden. Und so wirst du auch uns bewahren, Herr, bis ans Ende. Und hilf uns, dass dort, wo wir in Gefahr stehen, dir untreu zu werden, dass wir alle deine Warnungen, alle deine Versuche aus deiner Treue heraus, uns zu warnen, dass wir das wahrnehmen, dass wir es ernst nehmen, dass wir nicht fahrlässig sind. Vater, wir bitten dich, dass das geschieht durch deinen Heiligen Geist. Und so danken wir dir, Herr, dass du deine Treue jedem von uns, der dir gehört, zugesagt hast. Wir danken dir für die Treue, die du uns als Gemeinde erwiesen hast und dass du das, was du begonnen hast, auch durchführen wirst. Wir danken dir für alle Versprechungen, die du uns gegeben hast, auch für diese Stadt wie der Neustadt, für dieses ganze Gebiet, für unser Land. Herr, wir möchten gerne als ein heiliger Überrest festhalten an dem, und uns dir zur Verfügung stellen, dass Segen, Ströme von Segen hineinfließen in unsere Familien, in die verschiedenen Situationen hinein, wo wir eingebunden sind, damit dein Name verherrlicht wird. Und dass viele, viele, viele Menschen, die dich noch nicht kennen, dass sie dich kennenlernen und auch von deiner Treue überwältigt werden. So preisen wir deinen Namen. Amen.